Ja, herzlich willkommen zurück. Jetzt mit Herrn Dr. Bernd Wagner neben mir und mit unseren Teilnehmern in der Schalte, der Frau Ballock aus Essen, Herr Schäffler und die Michaela Schmidt aus Remagen. Und da werden wir gleich nochmal auf die Gäste zurückkommen. Vorweg nochmal die Fragen, die sich jetzt schon im Chat gezeigt haben. Also gerne auch noch mehr Fragen. Der Chat ist dafür da. Ich sehe die Fragen dann auch hier direkt. Ich würde mit 2, 3 Fragen mal beginnen, die jetzt schon da waren. Andere werde ich dann auch noch im Laufe der Stunde jetzt einfach dann immer wieder mit reinwerfen und die Fragen, die dann noch kommen, natürlich auch noch sehr gerne. Eine Frage, die jetzt schon sehr konkret im Raum stand, war, im ersten Teil habe ich jetzt sehr ausführlich unsere Kampagnen beschrieben, um erstmal die Aufmerksamkeit zu erregen oder die Ansprache zu finden. Aber was ist mit den Bedürfnissen? Wie werden Bedürfnisse dann eigentlich und dann vielleicht auch sehr konkret im Ausstieg bei den Personen, die sich an Exit wenden, adressiert? Und die Frage würde ich jetzt einfach schnell auch mal Herrn Wagner geben. Wie werden so Bedürfnisse, die vielleicht im Ausstiegskontext relevant sind, dann eigentlich durch Exit adressiert und wie kann man da Hilfe leisten im Ausstieg?
Naja, Bedürfnis ist ein weitläufiger Begriff und kann natürlich verschiedentlich ausgedeutet werden, was dann auch ausstiegsbedeutsam ist. Die Personen, die eine Radikalisierung durchlaufen haben, und das läuft in verschiedenen Phasen ab, kommen dann irgendwann zu dem Punkt, dass sie mit ihrer Situation hadern. Das heißt, das Gefühl macht sich breit, in einem falschen Film mitzuspielen, ideologisch, auch persönlich mental. Also es kommt immer mehr so ein Element von Reflexion, von Leid, von Bedrückung, von Unzufriedenheit zustande. Und dann tauchen vielleicht, so ist die Frage wahrscheinlich gemeint, die Frage auch nach den Bedürfnissen auf, die dann in Spannung stehen mit dem, was in der Szene an Angeboten dasteht. Das heißt also, der permanente Kampf, der Krieg gegen den Feind, der Krieg gegen den Staat, der Wille zur Macht etc. pp., das kollidiert natürlich auch mit dem Persönlichen. Und da kann natürlich dann von Seiten derjenigen, die versuchen, diese Impulse, diese Bedürfnisse denn zu erkennen, also das können Leute im Umfeld, nicht radikale Personen im Umfeld des Einzelnen sein, das kann auch Exit sein, das können aber auch Sozialarbeiter sein, das können auch Menschen sein, die im Justizvollzug arbeiten, egal, können natürlich auf diese Art von Bedürfnissen dann eingehen. Also ein Bedürfnis wäre beispielsweise, dass man mit dem Vater wieder sprechen möchte, mit dem man sich über Jahre in den Zoff begeben hat und man das Gefühl hat, dass man da einen Verlust erlitten hat. Also das kann aber auch was anderes sein, dass man dann plötzlich merkt, dass irgendwie das Bildungsziel verfehlt wird. Man stand irgendwann mal vor dem Abitur und jetzt steht man vor nichts, 3 oder 5 Jahre später. Es kann aber auch ein Bedürfnis sein, eine alte Bekannte wiederzusehen. Es sind sehr unterschiedliche, manchmal ganz kleine Dinge, die dann als Bedürfnis erscheinen und die dann eine Spannung in einem selber erzeugen. Und wenn man das zusammenbringt, also das Ausstiegsangebot und dieses konkrete oder eine Anzahl von Bedürfnissen, dann kann man also auch über diese Diskussion zum Bedürfnis auch Ausstiegsimpulse vertiefen. Man kann auch Möglichkeiten erschließen, wo man dann ganz handfest praktisch, lebenspraktisch dann auch einen Ausstieg einleitet. Also über genau ein solches Bedürfnis.
Ja, also wir sehen auch, dass Ausstieg jetzt nicht nur die Diskussion an Ideologie an Narrativen ist auch, aber das ist auch dann da praktische Hilfe, die kann dann vielleicht genau. Von der Entfernung von Tätowierungen bis hin zu Mediation oder Umzug, Namensänderung, also sehr, sehr viele Bedürfnisse, die da im Raum stehen können, da auch adressiert werden müssen.
Also es ist sehr handfest lebensorientiert, lebensweltorientiert, auch lebenspraktisch orientiert. Man muss nicht immer die ganz große Ideologienummer ziehen, um da in die Kommunikation zu kommen, ins Gespräch zu kommen. Das können auch die kleinen Dinge sein im Leben. Und das kann natürlich dann auch sich zusammentun mit der großen philosophischen Diskussion um Ideologie, um Politik. Also das fließt dann irgendwie, wenn die Kommunikation sich verdichtet, dann ineinander.
Dann vielleicht noch gleich die zweite Frage, weil die jetzt gerade passt und die ja auch über die aktuelle Situation immer wieder auch ja, präsent ist, medial. Verschwörungserzählungen. Inwiefern spielen Verschwörungserzählungen in der Arbeit eine Rolle und inwiefern werden die adressiert? Sind die Bestandteil des Ausstiegsprozesses? Welche Erfahrungen hat man da eigentlich in der Vergangenheit machen können schon?
Also der Rechtsextremismus ist von seinem Gesamtansatz eine Ansammlung von Verschwörungserzählungen, schon immer. Das ist beim antisemitistischen Ansatz im Rechtsextremismus der Fall. Der lebt ja quasi, wenn man sich jetzt mal die nationalsozialistische Bewegung in Deutschland anschaut, der vom Antisemitismus als Erzählung, als Verschwörungserzählung, dass eben die Juden die Verderber der Welt und der Menschheit seien. Also das ist sozusagen der Ideologie eigen. Das ist wesenseigen. Auch die modernen Verschwörungserzählungen finden sich alle im Rechtsextremismus, sowohl wenn es sich um Nationalsozialismus handelt, dort wieder, aber auch in anderen Spektren des Rechtsextremismus, der rechtsextremen Ideologiewelt. Also da muss man sich ständig mit beschäftigen, also mit dem, was da neu kommt. Es gibt jetzt neuere Erzählungen zur Welt und den Verderbern. Es ist immer eine Verdererzählung, der man sich gegenüber zur Wehr setzen muss, indem man da aktiv kämpferisch dagegen angeht und die Welt retten will vor diesen Verderbern. Jetzt ist es eben Bill Gates und sein Impfwahn, wie das da so schön heißt, um die Menschheit dann auf 500 Millionen Menschen zu reduzieren. Die sonstigen Erzählungen, die auch heute en vogue sind, die sind schon relativ alt und manchmal rinnsalmäßig in der Vergangenheit gelaufen. Heute werden sie größer, voluminöser und werden auch weiter verbreitet. Aber im Kern sind Verschwörungserzählungen immer auch Bestandteil der Kommunikation mit Rechtsextremisten und natürlich immer auch ein Element des Ausstiegs selbst, der ideologischen Bewältigung des Ausstiegs.
Wir werden wahrscheinlich auf die Frage nochmal früher oder später zurückkommen. Ich würde jetzt auch nochmal gerne unsere Gäste mit hinzuholen. Und als erstes würde ich gerne mal die Michaela Schmidt aus Remagen vom Friedensbündnis Remagen mit einbeziehen. Auch weil das letzte Bild der Präsentation ja Remagen am Wochenende darstellte. Und würde eigentlich Michaela mal bitten, dass sie vielleicht ein Stück weit über ihre Arbeit im Bündnis und die Aktivitäten ein Stück weit berichtet. Wir kennen uns nur schon lange, wir haben viele, viele Aktionen zusammen in Remagen schon umsetzen dürfen. Und ja, an Sie vielleicht die Frage zum einen, was macht ihr konkret im Bündnis dort in Remagen? Und warum habt ihr euch eigentlich irgendwann mal auch an Exit gewandt und was ist daraus entstanden? Hallo Michaela.
Ja, hallo Fabian, hallo. Ja, wie du schon sagst, das ist eigentlich eine recht lange Geschichte. Die Nazi-Aufmärsche bei uns im Ort in Remagen dauern jetzt auch schon viele Jahre lang. Und relativ früh sind wir oder bin ich tatsächlich durch eure T-Shirt-Aktion da auch aufmerksam geworden. Die hat uns motiviert, dass wir uns bei euch melden und einfach auch um Unterstützung bitten. Damals gab es noch aktive Neonazis hier direkt vor Ort. Das hat sich im Augenblick verändert. Die Vorortmannschaft ist hier nicht mehr aktiv und vermehrt sich zumindest nicht so, dass wir es mitkriegen. Und uns war es halt auch ein Anliegen, dass dieses Vermehren, dieses Um-sich-Greifen, dieses Wegfischen von jungen Leuten ein Ende hat, gebremst werden kann. Und das war die Motivation, dass wir uns bei euch gemeldet haben und ein Stück weit um Hilfe gebeten haben. Und daraus ist eigentlich immer eine Ansprache an die Neonazis im Ort selber geworden, dass die bei ihren Demonstrationen dort immer wahrnehmen, A, wir wollen eure Ideologie hier nicht und B, es gibt die Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Am Anfang haben wir nur die Zielkapelle vor Ort verhüllt. Dann kam von euch die Plakataktion von Mein Früher dazu, die übrigens auch an dem Morgen bei der Polizei erstmal eine kleine Welle geschlagen hat, weil das wirklich so hart im Kopf gesetzt hat, erstmal, dass alle Beteiligten, die Plakate gesehen haben, erstmal stutzen eben, wie es gezielt und vorgesehen war. Mittlerweile haben wir dieses riesengroße Transparent seit vielen Jahren dahin. Und hier hinter mir sieht man ein Transparent, mit dem wir den ganzen Schlussredenplatz quasi zupflastern. Damit auch die Bilder, die die Rechtsextremisten intern in der Szene vielleicht von ihrem Aufmarsch nutzen wollen, ein Stück weit verdorben werden. Die werden mit unseren Inhalten quasi zugehangen. Wir wollen das, was dort an Erzählung für den Trauermarsch auf die Straße getragen wird, ein Stück weit damit in einen anderen richtigen Zusammenhang setzen. Und da hängt natürlich auch immer die Hoffnung daran, dass irgendwann der eine oder andere Schalter im Kopf eines Neonazis sich umlegt, einfach weil er nochmal mit anderen Inhalten da direkt auf der Straße konfrontiert wird.
Das Plakat, weil du es oder angesprochen hast, ist Mein Früher. Vielleicht nochmal Erklärungsbedürftig, ist ein rotes Plakat in weißer Fraktur mit schwarzem Schatten und da steht dann Mein Früher und die erste Assoziation, wenn man sich das Bild anschaut über die Fraktur, über die Farbwahl und Mein Früher, da denkt man natürlich erstmal an Mein Führer. Und das ist so ein bisschen der visuelle Punkt, wo man versucht, die Aufmerksamkeit zu entwickeln. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es dann durchaus auch von anderen als nicht eindeutig identifizierbar wahrgenommen worden ist. Aber auch da die Idee, eigentlich eine Wahrnehmung zu erzeugen, einen Konflikt, auch wenn es erstmal nur ein visueller Konflikt ist, der da entsteht, aber damit halt einfach eine Auseinandersetzung zu erzeugen. Jetzt war am Wochenende ja wieder die Demonstration, der Trauermarsch. Wenn ich recht erinnere, waren es 50 Teilnehmer. Wie hat sich das dann über die Jahre eigentlich entwickelt?
Ja, in den Anfangsjahren war das ein richtig großer Trauermarsch mit über 500 Teilnehmern teilweise. Und jetzt stehen da nur noch 50 Hanseln auf der Straße. Und das hat in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen. Vom letzten Jahr auf dieses Jahr nochmal halbiert. Letztes Jahr mit den 100 waren wir eigentlich schon glücklich. Man merkte, das geht bergab. Und dieses Jahr waren dann eben nur noch 50 da. Für uns ein großer Erfolg.
Und ihr macht ja aber auch darüber hinaus noch mehr. Also ihr seid ja nicht nur an dem Tag des Trauermarsches dort aktiv, sondern ihr habt ja auch dann wahrscheinlich verteilt über das Jahr oder in der Bündnisarbeit noch mehr Aktivitäten. Was macht ihr sonst noch danebenbei noch eigentlich?
Im Augenblick zu wenig. 8. Mai ist so ein Thema, wo wir dann auch diesen Ort, der Zielort dieses rechtsextremen Aufmarsches ist, den wir einfach belegen wollen dann mit unseren Themen, dass wir sagen, dieser Ort soll eben nicht für diese falsche Propaganda genutzt werden können, sondern wir sind da und bringen unsere Inhalte an. Was dabei dann auch ganz wichtig ist und auch an eurer Arbeit ganz wichtig ist, ist nicht nur die Kommunikation an die neonazistischen Gruppen, die marschieren, sondern auch an die Zivilgesellschaft. Weil ihr da seid natürlich mit eurer Expertise auch diejenigen, die sagen, man muss was machen. Es gibt ja dann doch weit verbreitet auch dort in der Zivilgesellschaft immer wieder die Rufe, schaut einfach nur weg, dann erledigt sich das von alleine. Und da steht ihr mit eurer Expertise eben auch im Hintergrund, wenn wir sagen, nein, man darf die nicht einfach machen lassen, das werden mehr. Wenn man die machen lässt, dann multipliziert sich das, dann macht ihnen das Freude, dann stärkt die das, dann stärkt es die Gruppe, die dort marschiert. Wir haben damit halt eben eure Fachkompetenz im Rücken, die genau das auch an die Zivilgesellschaft signalisiert und sagt, man darf die nicht einfach machen lassen, man muss dem was entgegensetzen.
Vielen Dank. Ich komme da gleich nochmal zurück, aber ich würde gerne den Mike jetzt mal fragen, weil du gerade sagst, dass zum einen sind es weniger geworden und zum anderen hast du ja beschrieben, dass vielleicht auch die Reaktion aus der Zivilgesellschaft eine Art von Reaktion bei den Demonstranten wiederum zur Folge haben. Und da würde ich gerne Mike Schäffler mal mit einbeziehen. Mike Schäffler war ja viele Jahre selber Neonazi gewesen und würde ihn mal fragen, wie dann eigentlich so eine Art von oder Protest im Allgemeinen vielleicht wahrgenommen wird, wenn man da jetzt als Demonstrant nach Remagen oder wo auch immer kommt. Vielleicht nochmal so einen Blick zurück, Mike, wie hast du das damals wahrgenommen? Hallo erstmal.
Ja, hallo. Ja, wie habe ich das wahrgenommen? Man muss zum einen sehen, was braucht man auf so einer Demonstration und ja, was stört, was kontaminiert eigentlich solche Veranstaltungen? Wenn ich zum Beispiel ja antifaschistische Proteste oder die Proteste der Antifa auch in Verbindung mit Gewalt sehe, dann sind das Dinge gewesen, die sogar das Gegenteil bewirkt hatten, eben dann ein Eventcharakter, wo es für uns damals, also als ich noch ein Kader gewesen bin, also gar nicht sehr sinnvoll, sehr hilfreich gewesen ist, so ja die Anhänger auch zu mobilisieren, die eben auch das gebraucht haben, das Gefühl, dort eben ja im Kampf zu stehen, auch einen sichtbaren Gegner zu haben, der ja auch vorher in der Rekrutierung, in der Radikalisierung benutzt wurde als politischer und ja ideologischer Feind. Was jetzt die Aktion von Exit betrifft, ja, und ähnliche, das ist eher was anderes. Ja, findet eher eine Demoralisierung statt. Vielleicht mal ein Beispiel, Wunsiedel 2014, das war wenige Monate vor meinem, ja, vor dem Beginn meines Ausstieges, wo ich das dann nicht mal als Kadersicht, sondern schon als Zweiflersicht gesehen habe, ja, hat das demoralisiert, weil man sowieso schon frustriert war über verschiedene Begebenheiten im eigenen Leben, aber auch in der Kameradschaft oder in einer Partei. Und dann kommen eben noch solche Sachen störend hinzu, wo man sich dann nochmal extra die Frage stellt, wofür bin ich eigentlich hier? Was mache ich eigentlich? Und warum schafft es diese Szene? Warum schaffen es meine Kameraden nicht, dagegen zu halten, diese Festung, in der wir uns hier eigentlich befinden? Warum ist die offen für sowas? Und ja, man hat immer mehr dann ja verspürt den Drang, sich dann auch mit der Thematik auseinanderzusetzen. Man kommt ja nicht umhin, ständig diese Plakate, ständig der Hinweis auf diese Aktion. Und das ist der große Unterschied. Ja, während wir die eine Seite gebraucht haben, ja, die sich gegenseitig bedingen, Antifa und die Kameraden vor Ort, es sind solche Sachen, weil sie für uns eben nicht greifbar waren, doch sehr störend gewesen. Und ich vergleiche das immer gern. Es gab wenige Demonstrationen, wo es Städte geschafft haben, mit ihren Auflagen uns vielleicht in Industriegebiete zu verbannen, wenn man dort eben ja Straßen entlang gelaufen ist, ohne Zuschauer, ohne Gegenprotest, ohne sichtbare Aktion. Das hat so demoralisiert, dass man irgendwann keine Lust mehr gehabt hat und diese Demonstrationen sind immer kleiner geworden, wie im Fall meiner Vorrednerin, dass sie eben aus 550 werden und dann wird man aus dem öffentlichen Raum verdrängt. Und genau so ist das eben auch mit solchen Geschichten, ja, wie Exit, ja, solche Protestformen, wo man den Kameraden nicht mal erklären kann, dass es doch sinnvoll ist, hinzugehen. Wenn die sagen, nein, ich habe keinen Bock, dort jetzt Geld zu spenden oder irgendwelche andere Aufmerksamkeit zu schaffen für Aussteigerprogramme, und dann lässt man irgendwann davon ab. Und es ist ja auch in vielen Veranstaltungen dann genau so geschehen, dass die dann eben gar nicht mehr oder nur noch marginal stattgefunden haben.
Du hast es kurz angesprochen. Das würde mich nochmal interessieren. Also die einerseits die Frage, wie geht man da auch als Kommune mit dem Aufmarsch um? Also du hast es beschrieben, der Weg dann im Industriegebiet zum einen. Wie werden solche Maßnahmen eigentlich, die werden ja wahrscheinlich als Drangsal, aber wie wirken die sich dann aus, sehr konkret, wenn man dann sagt, okay, man wird per Auflage in ein eher randständiges Gebiet zum Demonstrieren verfrachtet quasi?
Ja, es stört zum einen, ich will das mal aus der Sicht eines Kaders sagen, ich habe ja viele Demonstrationen selbst angemeldet, geplant und dann eben durchgeführt. Es ist erheblich störend, weil eine Demonstration hat ja einen Sinn für Nazis. Das geht ja nicht darum, nur die Inhalte ans Volk zu vermitteln. Wir waren uns durchaus bewusst, dass so viel Gehör ins normale Volk ja nicht stattfindet. Es ist eher ja eine Befriedigung der Bedürfnisse nach Lautwerden und nach ja öffentlichem Auftritt an das eigene Klientel. Und das muss natürlich auch von außen bedient werden. Demnach ist es eben wichtig, dass man eine große Öffentlichkeit hat, die eben durchaus auch mit Geschrei und mit Gewalt stattfinden kann. So bestätigt man die Kameraden die emotionale Aufheizung findet statt, die man dann im Nachgang natürlich dann zur Verfestigung nochmal des Feindbildes in der Ideologie nutzen kann. Wenn man natürlich das alles nicht hat, wenn einem das genommen wird, einmal durch ja diese Verfrachtung in entlegene Gebiete, ja, gab es da verschiedene Sachen, nicht nur das Industriegebiet. Also ich persönlich bin schon auf einer großen Elbwiese gelaufen, völlig ohne Publikum. Ein paar Schwäne und Enten haben wir gehabt, das war dann alles. Das hat wahnsinnig demoralisiert. Und man geht dann mit einem Frustgedanken nach Hause, wo man dann sagt, ja, was war das eigentlich heute? Dafür bin ich früher aufgestanden. Man muss auch sagen, im Podcast hat man es ja auch vorher gehört, man ist Vollzeit-Nazi, das kostet Geld. Man muss eine Zugfahrkarte bezahlen, muss ein Busticket und für was eigentlich? So. Und das Schlimmere dann dabei ist eben noch, wenn das Ganze auch noch anderen zugute kommt, ja, im Fall von Exit, wenn dann eben 10.000 Euro zustande kommen für andere Geschichten. Das kann man auch nicht mehr einfach so weglächeln und sagen, na ja, gut, das stimmt vielleicht alles gar nicht oder da gehen wir gar nicht drauf ein, sondern das bleibt in der Diskussion. Ja, also, während man nach einer erfolgreichen Demonstration im Kameradschaftsheim darüber diskutiert, wie stark man gewesen ist und wie viel so etwas bringt, hat man im Gegenteil nach Wunsiedel ständig diskutiert, müssen wir uns was Neues suchen? Müssen wir neue Felder schaffen? Müssen wir einen neuen Raum schaffen? Beziehungsweise müssen wir in unserer eigenen Ansprache an die Anhängerschaft mehr leisten, damit diese uns nicht abtrünnig wären. Also diese Sorge ist ja ständig da gewesen, dass gerade Exit auch Erfolg haben könnte. Es ist nicht so, dass man da ja sich so sicher hinter seinem Schild fühlte. Das hat man natürlich nach außen hin demonstriert. Aber es wurden sofort die Köpfe zusammengesteckt. Und was können wir machen? Ja, Gegenaktion.
Ja, jetzt hast du gerade nochmal die Zweifel und die Punkte nochmal besprochen, die man adressieren, ansprechen kann. Vielleicht nochmal einen Punkt, um jetzt nicht zu lange zu reden mit dir hier, aber ein Punkt, ich war jetzt am Wochenende nochmal in Ostritz da gab es ja vor einiger Zeit die Geschichte, dass per Verwaltungsakt, weil es möglich war, weil die Veranstaltung so angemeldet war, gab es ein Alkoholausschankverbot auf der eigentlichen Veranstaltung und dann hatten sie die Erfahrung gemacht, dass dann die Teilnehmer der Veranstaltung im Ort sich Bier gekauft haben und im Jahr später haben sie dann als Gemeinde einerseits den Verwaltungsakt wieder durchgehabt und dann gleichzeitig sämtliche Alkoholreserven im örtlichen Supermarkt aufgekauft. Wie hättest du da vielleicht drauf reagiert?
Ja. Mit Blick auf meine Anhängerschaft kann ich da eher was zu sagen, weil ich dem Alkohol nie so zugetan war. Aber es gehört natürlich, es wird ein wichtiges Instrument genommen, den Fun-Faktor aufrechtzuerhalten. Man hat ja gerade auf solchen Veranstaltungen in Ostritz ja auch das große Interesse, aufgrund der Partybespaßung und aufgrund des Events natürlich auch im Kampfsport, auch zahlungsstarke oder zahlungswilliges Klientel anzulocken, weil man ja auch natürlich Geld verdienen möchte. Und genau das ist ja gestört. Wie ist das gleich, als wenn ich jetzt die Jugend zur Disco einlade und sage, es gibt aber keinen Alkohol. Es gibt eben nur alkoholfreie Cocktails. Dann habe ich vielleicht 40% eigentlich nur drin, ja, anstatt eben das Ding voll zu machen. Also es schwächt absolut die Struktur, die Logistik, aber auch natürlich den finanziellen Aspekt solcher Organisatoren. Und natürlich, es macht die Bewerbung künftiger Projekte umso schwieriger und man ist immer im Zugzwang, sich dagegen etwas einfallen zu lassen, was natürlich sehr schwierig ist, wenn eine starke Zivilgesellschaft da ist. Das ist immer ein großes Hemmnis dann.
Ja, vielen Dank schon mal für die Eindrücke. Jetzt haben wir halt verschiedene Möglichkeiten der Reaktion auf, in dem Fall Aufmärsche, Veranstaltungen, die dann eher auf einem konkreten Datum liegen, besprochen. Und ich würde gern nochmal zurück in die Kommune und da nach Essen zu Cordula Ballock, die da nochmal einen anderen Ansatz hat. Das ist ein bisschen mehr in den Sozialraum eingebunden. Aber dazu kann uns dann Frau Ballock nochmal sehr konkret auch mehr schildern. Wie die Arbeit konkret in Essen umgesetzt wird und was die Idee ist, was eure Zielgruppe ist. Und wie die Idee eigentlich entstanden ist, da nochmal diese Ansprache im kommunalen Raum zu suchen.
Ja, in Essen ist es halt so, dass wir in einem Stadtteil in Essen eine Gruppierung haben, die jetzt seit ungefähr 3 Jahren, ein bisschen länger, schon angefangen hat, sogenannte Spaziergänge zu unternehmen in diesem Stadtteil. Das sind keine Demonstrationen gewesen, die sie angemeldet haben, sondern sie sind spazieren gegangen und haben, also das, was sie halt ausgezeichnet hat oder bezeichnet hat, ist halt, dass sie keine politischen Botschaften vor sich hergetragen haben. Also sie sind weder mit Plakaten gelaufen, noch haben sie Banner getragen oder irgendwelche Botschaften verbreitet. Sie waren präsent und sind durch den Stadtteil gelaufen. Sie haben halt einen großen lokalen Bezug zu diesem Stadtteil, sind größtenteils im engeren Kern da geboren und aufgewachsen, fühlen sich da verbunden. Und es gab von Anfang an eine starke Gegenbewegung, also zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure in Bündnissen für Demokratie, die direkt darauf hingewiesen haben, dass das einen ganz komischen Charakter hat und dass man das ganz eindeutig in eine bestimmte Richtung, nämlich in die rechtsextremistische Richtung auch sieht, und hat sich von Anfang an dagegen gestellt. Und immer wenn diese Spaziergänge stattgefunden haben, die haben sich ja einen Wochentag in der Woche ausgesucht, waren dann eben auch die zivilgesellschaftlichen Kräfte mit vor Ort und haben sich dem entgegengestellt. Das hat dann aufgrund dieser Entwicklung unter anderem dazu geführt, was der Mike auch gerade schon angesprochen hat, dass es einen Eventcharakter irgendwann bekommen hat tatsächlich. Das heißt, auf einmal waren tatsächlich ganz bekannte Größen der rechtsextremen Szene mit in Essen dabei, die auch bundesweit bekannt waren, die halt mitgelaufen sind. Und schon war relativ deutlich, was für einen Charakter diese Gruppe eben auch hat, zumindest welche Charaktere sie auch ansprechen, sich da auch zu betätigen und in Erscheinung zu treten. Das wiederum hat die andere Gruppe auch noch gestärkt. Das heißt, es hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt, würde ich jetzt mal sagen, und hat für sehr viel Unruhe im Stadtteil gesorgt. Und daraufhin ist die Politik gebeten worden, sich einzuschreiten und das zivilgesellschaftliche Bemühen um Demokratie im Stadtteil miteinander zu leben, und zwar in der Befugnis für Recht und Ordnung zu suchen, nämlich bei den Ordnungsbehörden zu lassen, und nicht eine Gruppe zu brauchen, die durch den Stadtteil geht, letztendlich einfach, weil es ihr Stadtteil ist und sie halt mal gucken möchten, dass da alles so läuft, wie es auch sein soll. Das ist halt eine Botschaft gewesen, die selber erstmal nur auf Nachfragen auch von sich gegeben haben, wobei das Nachfragen sich auch schwierig gestaltet hatte. Wir brauchten erstmal so einen kleinen Prozess, auch tatsächlich in den Kontakt zu kommen und erstmal nachzuhorchen, wer seid ihr eigentlich und was möchtet ihr? Also auf der einen Seite zu gucken, dass man eine Ansprache findet zu dieser Gruppierung und auf der anderen Seite aber auch zu gucken, dass man eine sachliche Einschätzung bekommt, wer diese Gruppierung eigentlich ist. Denn in der Wahrnehmung unterschiedlicher Leute rangierte das zwischen, das sind die Jungs von nebenan, die kennen wir schon ganz lange hier im Stadtteil, die tun nichts, die wollen nur spielen, bis hin zu, das sind beinharte Rechtsextreme und entsprechend auch organisiert. Das heißt, man brauchte einmal eine sachliche und fachliche Einschätzung, unter anderem auch vom Verfassungsschutz, vom Staatsschutz, aber eben auch durch weitere Multiplikatoren. Und auf der anderen Seite brauchte man natürlich das Gespräch und den Austausch mit den Menschen, die in dem Stadtteil leben, um zu gucken, was möchtet ihr für euren Stadtteil und wie können wir als gesellschaftlicher Zusammenhalt in dem Stadtteil eben auch auftreten und uns deutlich auch positionieren, dass wir weder solche Spaziergänge, geschweige denn dann doch auch Aufmärsche mit klarer rechtsextremistischer Beteiligung nicht haben. Das vielleicht erstmal dazu. Also wir haben dann halt geguckt, wir haben einen Auftrag bekommen von der Politik als kommunales Integrationszentrum, gemeinsam mit anderen Fachbereichen ein Konzept zu entwickeln, auf der einen Seite zum Thema Umgang mit Extremismus und auf der anderen Seite aber auch Drittmittel zu akquirieren für gute Projekte im Präventionsbereich. Und da habe ich einen Antrag gestellt, dass wir uns an dem Modellprojekt Moderat, Modellkommune die Radikalisierung, was vom Bundesinnenministerium finanziert wird, zu beteiligen und haben dann den Zuschlag bekommen und haben dann versucht, so einen niedrigschwelligen Ansatz zu finden und zu gucken, wie sprechen wir denn Menschen an, die vielleicht nicht unbedingt da mitlaufen, aber vielleicht am Rand stehen, Jugendliche, die es vielleicht auch ganz richtig finden, dass da Leute sich auch kümmern, auch anzusprechen. Das Problem, was wir hatten, war halt, dass durch die Corona-Pandemie wir Schwierigkeiten hatten jetzt mit dem niedrigschwelligen Ansatz in diesem Jahr, weil die Aufmärsche ja so gar nicht stattfinden konnten und die Spaziergänge. Aber sie sind noch da und die Gruppe ist da und sie sind auch regelmäßig im Stadtteil präsent, wenn auch nicht mehr in so organisierten großen Spaziergängen, sondern eher so in kleineren Gruppen, dafür aber schön regelmäßig. Vielleicht erstmal dazu.
Ja, vielleicht nochmal, wie waren denn, also was habt ihr dann trotz Corona vielleicht nochmal umgesetzt und wie waren so die Reaktionen darauf? Weil es ja schon, ja, aus meiner Perspektive, da hat man eine Gruppe, die eine gewisse Hegemonie oder einen gewissen Anspruch an den Raum hat, den zumindest artikuliert. Und dann kommt ihr jetzt und schafft dann nochmal ein Angebot. Wie wurde darauf reagiert und mit welchem Angebot habt ihr versucht, auf diesen Anspruch der Gruppe quasi zu reagieren?
Also wir haben halt unseren Ansatz in der Projektbeschreibung auf drei Säulen gepackt. Das eine war das Thema Elternarbeit, das andere war das Thema Sport und das dritte ist das Thema Online. Ich fange mal an mit dem Bereich Sport. Tatsächlich, also es gibt, Sport ist ein wahnsinniges Thema, haben wir gerade auch schon mal gehört. Zum einen haben wir den Kampfsportbereich, zum anderen haben wir Fußball. Viele der Leute aus dieser Gruppierung gehören auch zur Hooligan-Szene von Rot-Weiß Essen. Das ist im Ruhrgebiet traditionell auch ein bisschen miteinander verknüpft an der Stelle. Und wir haben einmal da den Ansatz gefunden, zu sagen, wir entwickeln ein Projekt gemeinsam mit dem Polizeisportverein zum Thema Kampfsport und Umgang im Kampfsport und diese Männlichkeitsrituale und was dazugehört, was oft instrumentalisiert wird, ja auch in der rechten Szene, das ist das eine. Und wir haben ein Parcours-Angebot gemacht, weil mir von Anfang an auch wichtig war zu sagen, es geht um den öffentlichen Raum. Und es geht auch darum, das ist ein ganz wunderschöner Stadtteil in Essen an der Ruhr gelegen, zu sagen, dieser Raum darf nicht immer direkt assoziiert werden mit diesen Aufmärschen oder diesen sogenannten Spaziergängen. Es hat eine wahnsinnige Medienpräsenz gegeben, auch bundesweit in den Medien. Das ist schade, diesen Stadtteil immer damit zu assoziieren. Und vor allen Dingen ist der Raum eben sehr viel mehr als das, der öffentliche Raum. Und wir haben ein Parcoursangebot installiert, die auch regelmäßig dann eben auf der Straße sind, diese Parcoursgeschichten machen und auch zwischendurch immer mal wieder einzelne Mitglieder in dieser Gruppe begegnet sind. Und es war eher Neugier da. Also sagen zumindest diejenigen, die diese Parcoursgeschichte auch machen, gesagt haben, man guckt da schon auch hin und kann anerkennen, dass das eine große sportliche Leistung ist, die die Jungs, überwiegend Jungs, da auch bringen. Das ist das eine, das war ein guter Ansatz, um überhaupt mal dafür zu werben, an der Stelle sich auch in dem öffentlichen Raum zu bewegen. Das andere war ein großer Aktionstag zum Thema Sport, den wir im August da in der Innenstadt gemacht haben, wo es mehrere Sportangebote gab, unter anderem die Parcoursgeschichte. Und da haben wir halt die Erfahrung gemacht, dass es schwierig war, zum Teil Jugendliche anzusprechen, weil wir auf unglaublich aggressive Reaktionen gestoßen sind. Also die Jüngeren waren da sehr empfänglich für, weil da ist was passiert, da war Spaß. Wir sind mit vielen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch gekommen, das war eine gute Geschichte. Und bei den Jugendlichen haben wir zum Teil wirklich sehr aggressive Reaktionen erlebt. Wir hatten auch so T-Shirts, da stand dann drauf Sport in Vielfalt, Vielfalt im Sport, haben uns da an lokalen Symboliken des Stadtteils auch ein bisschen das modifiziert. Das ist so Stadtteilwappen, das haben wir so ein bisschen modifiziert. Dieses Wappen wird unter anderem aber auch immer mal wieder von dieser Gruppierung genutzt und wir haben es ein bisschen modifiziert, indem wir auf die Vielfältigkeit im Sport hingewiesen haben. Und das kam offensichtlich nicht ganz gut an. Das war so das eine. Das andere Thema Elternarbeit ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil das sind nun mal auch Eltern, die Kinder haben in Kita und in Schule. Und sie tauchen auf in den Institutionen. Und wir sehen halt, es ist wichtig, zu sensibilisieren für das Thema und auch ernst zu nehmen, wenn Kinder zum Beispiel auch in der Schule erzählen oder in der im Kindergarten, was sie so am Wochenende gemacht haben. Weil da finden halt durchaus viele so Familienangebote seitens der Gruppierung statt, dass man Wochenende miteinander verbringt, dieses Gemeinschaftsgruppengefühl miteinander erlebt. Und Kinder erzählen das. Und es ist halt wichtig, die Multiplikatoren in den Einrichtungen eben auch zu sensibilisieren für das Thema, zu gucken, wie gehe ich damit um. Da gibt es viele Unsicherheiten im Umgang an der Stelle. Und das entwickelt sich aber langsam. Also was ich halt für mich erlebt habe, ist, man darf das nicht zu sehr pushen auf der einen Seite das Thema, dann hat man oft so eine Abwehrreaktion, ach Gott, ihr schon wieder und übertreibt das doch nicht so. Man darf es aber auch nicht ignorieren, sondern muss stetig am Ball bleiben und immer wieder darauf hinweisen und einfach dranbleiben. Das ist so die Erfahrung, die ich gerade in Essen mache.
Vielen Dank. Jetzt sind wir zwischen dranbleiben und thematisieren, also thematisieren andererseits aber auch nicht zu sehr, weil es dann vielleicht aufgesetzt oder auch als konfrontativ wahrgenommen wird. vielleicht nochmal Erfahrung aus der Praxis von Exit, um diesen schmalen Grat vielleicht auch immer irgendwie zu finden und zu begehen, ohne abzuschrecken, aber auch gleichzeitig ansprechbar zu sein und das Thema weiter voranzutreiben. Welche Erfahrungen bestehen da oder sind da ähnliche Probleme bekannt?
Ich kann das als Erfahrung nur unterstreichen. Also wenn man allzu aufdringlich und penetrant mit dem eigenen Anliegen vorspricht, kann das Aversionen und Antireaktionen hervorrufen. Und umgedreht, wenn man das alles schleifen lässt, hat man das Problem, dass man aus der Kommunikation fällt. Dann kann man also auch nichts bewegen. Also es gilt eigentlich aus meiner Sicht zusammengefasst, immer auf Tuchfühlung zu bleiben, in Kommunikation sich zu befinden mit den entsprechenden Personen und auch den Gruppen eine permanente Konfrontationsstrategie ist da weniger hilfreich. Konfrontation da, wo es Not tut, da müsste man jetzt die Situation mal durchchecken, welche das dann wären, wo man dann eher konfrontativ arbeitet oder möglicherweise sogar repressiv. Und ansonsten ist die Kommunikation eigentlich so zu machen, dass man dann zur Verfügung steht, wenn eine Reiberei ansteht und auch die nicht scheut und zeitgleich dann aber auch ablässt, wenn es dann genug ist. Also das ist eher ein Gefühl von situativer Analyse, Gefühl, situative, rationale Analyse, um das dann zu bewerkstelligen. Das ist genauso wie, wenn man Sozialarbeit im Jugendclub macht. Ich habe in den 90er Jahren ja recht viel Zeit zugebracht in solchen Einrichtungen, wo Rechtsradikale sich aufgehalten haben, habe ich die gleiche Erfahrung gemacht. Also hin und es ist ein ewiges Hin und Her und eher auf längere Sicht angelegt. Also wir selber waren ja beide sogar mehrere Jahre in einer Ortschaft im Sachsen-Anhaltinischen. Da haben wir eigentlich auch, denke ich mal, die gleiche Erfahrung gemacht, dass man also die Kommunikation mit den Rechtsradikalen, aber auch dort in Zivilgesellschaft so gestalten muss, dass man das sozusagen changiert. Also das kluge Changieren ist eigentlich so die Formel, die ich jetzt so für mein Dafürhalten daraus gezogen habe.
Und wir haben jetzt ja mal im Groben zwei große Ansätze oder Wege der Ansprache und der Auseinandersetzung diskutiert. Das eine im Zusammenhang mit Demonstrationen oder Aufmärschen oder in irgendeiner Art und Weise Aktivitäten der rechtsextremen Szene. Und das andere, eine Interaktion aus der Kommune heraus, jetzt im Fall von Essen, mit einer vorhergehenden Analyse der Gesamtsituation und daraus eine Entwicklung von notwendigen Maßnahmen und Kommunikationsräumen, die man versucht zu öffnen. Wie sind denn da die Erfahrungen, wie wichtig ist der kommunale Raum? Einerseits für die Ansprache, aber dann auch für die darüber hinausgehende Begleitung für etwaige Personen, die aussteigen wollen.
Also ich finde das sehr vernünftig, was da von der Grundidee her gemacht wird. Es gibt auch andere Kommunen, die das ähnlich sozialräumlich aufarbeiten und dann strategisch anlegen. Es geht einfach darum, Alternierungen zu schaffen, also im sozialen Raum. Es kann bis zu Raumgestaltungen gehen, das heißt also, dass man, wie hier der Begriff Parcours gefallen ist, also Installationen, materiell-räumliche Installationen zu machen, die immer auch ideologisch und Sinnzeichen entsprechend alternierend wirken. Das heißt also immer ein Gegenzeichen zu setzen, natürlich in einem sinnvollen Rahmen. Also man kann ja auch da wieder übertreiben. Man kann eine neue Religion entgegensetzen, macht also auch nicht so sehr viel her, sondern aus den narrationellen Strukturen des Rechtsextremismus Alternierungen anzubieten. Das heißt also, das aufzugreifen, aber in Gegenzeichen zu setzen, was das andere auch aufgreift. Das scheint mir wichtig zu sein. Und auch, dass Menschen sich in diesem sozialen Raum dann aufhalten, die eben das auch verkörpern, die das also von sich geben, die das artikulieren, die das in Zeichensprache oder auch in Sprech oder in Kunstinstallationen oder auch in ganz normaler alltäglicher mitmenschliche Ansprache verkörpern können, das glaubhaft auch mitteilen können und das in einer Art und Weise auch tun, dass die Würde der anderen, also auch der Extremisten, nicht angegriffen wird. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das heißt also, du hast das in dem Eingangsvortrag ja mit gleicher Augenhöhe mal umschrieben. Das finde ich sehr richtig. Was natürlich auch die Konsequenz beinhaltet, das Böse abzuwehren. Also wenn Aggressivität auftritt durch Rechtsextremisten, die sich dann also irgendwie angesprochen fühlen und dann meinen, aggressiv sein zu müssen, da muss man dann also auch konsequent sein. Das heißt also nicht, dass man, wenn man denn, ich sage jetzt mal metaphorisch, geschlagen wird, dann die andere Backe auch noch hinhält. Das muss man dann also auch nicht machen. Also man muss dann gucken, was die Situation hergibt, was da sinnvoll ist. Also das ist also auch ein Bewältigen, ein strategisch angesetztes Bewältigen der Situation.
Es ist uns gerade schon mal gefallen, die Frage von die andere Backe herhalten. Und da würde ich gleich hier starten, dann nochmal in die Runde fragen. Gefährdung. Also wenn man sich diesen Raum dann anschaut, gerade der kommunale Raum, da hat man oftmals ja auch persönliche Beziehungen vielleicht, wenn es eine kleinere Kommune ist. Man kennt die Leute oder man wird selber erkannt und darüber können sich ja vielleicht auch Gefährdungen entwickeln. Und wenn man dann sagt, naja, man sucht das Engagement im kommunalen Kontext, muss man dann auch fragen, besteht da eine Gefährdung für die Akteure und wie sollte man die vielleicht handhaben und wie sollte man die im Blick haben? Wie sind denn da die Erfahrungen? Und dann würde ich auch nochmal in die Runde fragen, wie da die praktischen Erfahrungen sind.
Ja, also ich habe das selbst erlebt. Eine Gefährdung besteht natürlich sofort, wenn man sich irgendwie alternierend oder sagen wir sehr bestimmt für oder gegen etwas präsentiert. Ne? Also Rechtsextremisten haben ja sozusagen qua Ideologie die Aggression für sich gepachtet. Das heißt also, Militanz ist ja eine Kerneigenschaft der auch vom Staat etikettierten Rechtsextremisten, deswegen werden sie ja auch vom Verfassungsschutz beobachtet und es gibt eine spezielle Polizei, den Staatsschutz, der dann auch Aggressivitätshandlungen, strafrechtlich relevante Handlungen dann aufklärt und verfolgt und insofern ist da immer ein Risiko damit verbunden und hier erweist sich dann natürlich auch, dass die Kommune, aber auch die überkommunalen Behörden in der Sache, wenn dann über diese Raumstrategie befunden wird oder auch Gegenstrategien entwickelt werden in der Gemeinde, in der Stadt, im Stadtteil, dass dann alle natürlich auch zusammenwirken und sich der Ernsthaftigkeit des Risikos auch bewusst sind. Und das ist nicht immer überall der Fall. Da wird dann gesagt, naja, die von der Zivilgesellschaft, die sollen wir machen, ne? Möglicherweise ist der zuständige Polizeichef oder die Polizeichefin nicht so bei der Sache, kann also ein Negativszenario sein, das Ordnungsamt kümmert sich um nichts und so weiter und so fort. Also wenn denn jeder alles eins macht, was ja bei uns im Lande ja durchaus nicht unüblich ist, dass jeder nur in seinen eigenen Zäunchen, in seinem eigenen Zaun sich bewegt, als Amt oder als Behörde. Wenn das so ist, dann ist das Risiko steigt natürlich exponentiell. Umgedreht kann das natürlich das Risiko vermindert werden, wenn alle am gleichen Strang ziehen und in den entsprechenden Situationen, die ja auch erzeugt werden, vorsätzlich zusammenwirken, ja, und Verantwortung füreinander übernehmen. Also einer für alle, alle für einen, ne, würde ich mal sagen. Wenn das als Arbeitsprinzip gilt, dann kommt man da auch vorwärts.
Wie sind da dann die Erfahrungen jetzt mal rückwärts? Frau Ballock, Sie haben es ja kurz beschrieben, dass es da vielleicht nicht gleich positives Feedback war oder gab. Wie sind da die Erfahrungen und wie geht ihr mit dem Thema Gefährdung sehr konkret dann auch im kommunalen Rahmen und in eurer Projektumsetzung um?
Ja, das ist tatsächlich schwer zu greifen, sage ich jetzt mal. Also wir haben ja keine klar zu klassifizierende rechtsextremistische Neonazi-Szene. Das ist eine sehr heterogene Gruppe, die sich so quer durch verschiedene Gesellschaftsgeschichten zieht und wird halt ja vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch geprägte Mischszene definiert. Da ist ja so alles dabei, sage ich jetzt mal. Und das macht es natürlich schwierig. Vor allen Dingen auch die Verortung im Stadtteil macht es insofern schwierig, dass die natürlich da Tür an Tür wohnen, sich zum Teil halt sehr lange kennen, also diejenigen, die sich offen für Demokratie und gegen Radikalismus einsetzen, als auch diejenigen, die dem, also die jetzt zumindest mitlaufen, sage ich jetzt mal. Das ist schon schwierig. Wir haben aber von Anfang an immer gemeinsam mit dem Ordnungsamt kommuniziert. Es hat sich ein runder Tisch in diesem Stadtteil gegründet, die gemeinsame Regeln entwickelt haben, die jetzt auch als Banner an verschiedenen Institutionen aufgehängt worden sind. Das fand ich, das war eine schöne Geschichte und es war halt wichtig, da sowohl auch mit dem Ordnungsamt als auch mit der Polizei auch zu sprechen und sie in die Überlegungen mit einzubeziehen, also das Mindestmaß ist, sie zu informieren. Das Zweite ist aber tatsächlich, sie auch bewusst mit einzubeziehen. Sie waren dann auch da, als die Regeln quasi unterschrieben wurden von allen gemeinsam, war Polizei zum Beispiel auch mit dabei und hat halt auch deutlich gemacht, wir sind auch da. Wir gucken auch, dass ihr hier agieren könnt in dem Raum. Das ist halt ein schmaler Grat, sage ich jetzt mal, weil diese zum Teil gefühlte Bedrohung, die vielleicht auch da ist. Also ich selbst habe es halt erlebt in einem Gespräch, dass ich so das Gefühl habe, mir wird gerade so subtil so ein bisschen gedroht. Das war aber nicht so zum Greifen. Also es war halt tatsächlich, ich hätte jetzt da keine Anzeige draus generieren können oder so. Ich hätte gar nicht gewusst, ne? Also habe mich jetzt auch nicht wahnsinnig bedroht gefühlt, aber es war so unterschwellig schon sowas, wo ich mich nicht so ganz wohl gefühlt habe, sage ich jetzt mal. Und andere wurden halt schon deutlich, also die sich wirklich ganz stark zivilgesellschaftlich engagieren und auf die Straße gehen, auch schon ganz klar auch deutlich bedroht. Und ja, das ist etwas, was man immer wieder kommuniziert und das eben nicht nur die Zivilgesellschaft von sich aus an die Behörden weitergibt, sondern auch wir als Stadt, die wir das ja mitbegleiten, auch immer wieder das Gespräch suchen mit dem Ordnungsamt, mit der Polizei. Wir sind ein Fachbereich, der im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters mit angesiedelt ist. Da läuft die Kommunikation auch an der Stelle, dass man gegenseitig informiert. Ich glaube, das ist so das Minimum dessen, was wir leisten können. Und halt das Thema immer wieder stetig nochmal aufrufen und nochmal Eindrücke schildern und auch gucken, wie kann man da auch tatsächlich nochmal begleiten, seitens der Ordnungsbehörden, die dann auch die Aufgabe dann auch dafür haben. Das würde ich jetzt erstmal dazu sagen.
Ja, ich kann auch nur mal aufrufen, gerne Fragen zu stellen im Chat. Wir sind noch da, wir können noch diskutieren. Und ich würde die Frage noch mal an die Michaela weitergeben, weil Michaela ja vielleicht noch mal eine andere Perspektive hat, nämlich das Bündnis und am Ende vielleicht dann doch etwas mehr auf sich zurückgeworfen ist im Zweifelsfall. Wie Sie mit dieser subjektiven Wahrnehmung von Gefahr, aber auch mit der objektiven Wahrnehmung von Gefahr umgeht. Wie ist da deine Erfahrung?
Ja, in den ersten Jahren war dieses subtile Gefühl, dieses Angstgefühl schon da, weil ich denke, das muss man auch ernst nehmen. Das sind ja dann doch keine harmlosen Dinge, die da eventuell angedroht werden. Es war hier eigentlich, gerade bei unserem bürgerlichen Spektrum, eigentlich auch eher so diese subtile, ich sage jetzt mal harmlose Art, dass zum Beispiel hier im ganzen Dorf kein einziges NPD-Plakat hängt im Wahlkampf, aber vor genau zwei Haustüren. So wird das eher gemacht. Dann kam, glaube ich, eher das zu tragen, was Mike Schäffler eben sagte, dieser Event-Charakter, dass dann jüngere Leute, die sich dagegen gestellt haben, die waren dann schon eher massiert tatsächlich von Übergriffen, von Sachbeschädigungen, das Auto demoliert wurde, Reifen zerstochen wurden, besprüht wurde. Wir jetzt so aus dem bürgerlichen Spektrum sind davon bis jetzt eigentlich verschont geblieben. Und ich persönlich muss im Augenblick sagen, macht mir nicht so viele Sorgen, weil das häufig halt so geschrumpft ist und weil diese aktive Neonazi-Szene vor Ort nicht mehr so zu beobachten ist. Das sind jetzt Leute, die reisen aus Dortmund an und verschwinden wieder an dem Tag. Aber wir haben jetzt hier vor Ort eben dieses, nicht das Gefühl, dass da aktiv Leute unterwegs sind. Und diese subtilen Bedrohungen sind im Augenblick auch nicht da. Deshalb geht es uns jetzt hier im Augenblick ganz gut.
Mike, weil du gerade auch nochmal angesprochen worden bist, du hast vorhin beschrieben, es gibt so eine Art von die Attraktion von Gewalt, die Gewalt als ja attraktives Moment für die Gruppe und auch um damit darüber hinaus vielleicht noch Leute anzusprechen. Gibt es so einen strategischen Umgang mit Gewalt darüber hinaus? Und jetzt wurde auch schon mehrfach so ein bisschen diese Grauzone angesprochen, also Gewalt, die vielleicht nicht strafbar im Sinne von einer Anzeige ist, aber sich in der Grauzone bewegt und dann intentional eingesetzt wird, um Verhalten zu verändern im kommunalen Raum, bei politischen Gegnern, die man als solche identifiziert. Wie hat man da mit Gewalt gearbeitet, damals aus der damaligen Perspektive?
Ja, es ist das klassische Instrument der Schaffung von No-Go-Areas, die man überall schaffen kann. Und eben auch genau in dieser Grauzone mit nicht körperlicher Gewalt vielleicht, dass man auch über die sozialen Netzwerke dann anfängt, Menschen, die bekannt sind für ihr Engagement aus solchen Organisationen oder eben auch aus Kommunen und Politik, dass die dann eben diffamiert werden, dass sie in der Öffentlichkeit denunziert werden. Ich habe es ja nun als Betroffener, aber auch als Akteur, als Täter damals aus 10-2 Sichten erlebt. Also wir haben das, was Herr Wagner vollkommen richtig angesprochen hat, das Problem benutzt, dass sich manche Kommunen gern wegducken, um das Problem in der eigenen Kommune nicht so aufzuschwemmen, dass das nicht so publik wird. Wir haben Nazis, wir haben rechtsradikale, rechtsextremistische Strukturen hier bei uns. Und somit wussten wir dann eben auch, dass die Akteuren eben auch sehr oft auch schutzlos gewesen sind. Und anders eben wie in großen Städten, wo viel starkes Engagement dahinter steckt, größtenteils aus Zivilgesellschaft, wo man sich dann eher weniger herangetraut hat. Und so geht man eben zurück in die Netzwerke, diffamiert, bedroht subtil und schafft einen ständigen Angstraum für die Akteuren, dass dann manche sich tatsächlich überlegen, wo kann ich noch aktiv sein und wen bringe ich alles in Gefahr. Ich finde das immer sehr löblich. Ich selbst handle auch so, auch was die Michaela gerade gesagt hat, dass man sagt, ich mache mir da keine großen Sorgen mehr. Und weil man davon überzeugt ist, das täuscht aber vielleicht doch ein wenig auch darüber hinweg, dass die Gefahr natürlich ständig da ist. Und das darf eben eigentlich nicht passieren. Man muss nicht nur den eigenen Willen, die Überzeugung, die Stärke aufbringen, diese Angst und diese Bedrohung so von sich wegzuschieben, sondern es muss real da sein, dass man geschützt ist. Und das ist man in vielen, gerade auch im ländlichen Bereich, sehr oft nicht. Und das habe ich damals als Akteur natürlich ausnutzen können, um No-Go-Areas in vielen Bereichen zu schaffen. Und als Betroffener erlebe ich es heute natürlich auch, dass man an vielen Dingen des realen Lebens auch gar nicht mehr so teilnehmen kann, wenn man sich öffentlich gegen extremistische Formate einsetzt. Ob das jetzt das Dorffest, das Stadtfest, irgendwelche ganz normalen gesellschaftlichen Zusammenkünfte sind, wo man ständig aufpassen muss, dass man da ja die direkte Konfrontation mit der Szene hat oder eben mit den radikalen Ausläufern dieser Szene, die man ja sonst eher mit einem gewissen Abstand bekämpft.
Ja, vielen Dank. Ich würde vielleicht nochmal so eine Frage, die ist jetzt auch gerade sehr stark oder wurde halt auch vermehrt im Chat diskutiert, die Frage von genderspezifischen Ansprachen. Also inwiefern kann man auch Frauen innerhalb der Szene adressieren? Wir wissen, dass Frauen eine relevante Rolle spielen, auch wenn sie lange Zeit eigentlich nicht thematisiert worden sind. Wir haben sie im Podcast als zwei Stimmen von sieben mit drinne. Das zeigt vielleicht auch so ein bisschen das Verhältnis. Dennoch vielleicht nochmal so in die Runde die Erfahrungswerte bei Mike. Wie würdest du die Wahrnehmung sehen der Ansprachemöglichkeit von Frauen in der Szene? Vielleicht auch aus der eigenen Erfahrung, sind da andere Bedarfe, wo du denkst, dass die für Frauen im Ausstieg nochmal konkret sind oder auch eine Ansprache? Welche Wahrnehmung hast du da aus deiner, wie gesagt, erstmal nur persönlichen Erfahrung?
Ja, in meinem konkreten Fall ist es ja so gewesen, dass ich bin ja, als ich noch Akteur war, noch verheiratet gewesen und meine Frau selbst ist auch angesprochen worden aus ihrem Umfeld, auf das ich jetzt keinen Einfluss hatte. Und man kann natürlich Frauen auf der einen Seite als Mutter ansprechen, über ihre Verantwortung gegenüber den Kindern, was man damit macht, welche Einflüsse und späteren negativen Auswirkungen das vielleicht auf die Kinder und auf die Familie haben kann. Aber natürlich auch immer die Rolle, die eigentliche Rolle der Frau klar herausstellen und vielleicht auch mal ja deutlich zu machen, du bist vielleicht jetzt weniger wegen deines Intellekts oder deiner Rolle in der kommunalen Struktur des Rechtsextremismus gefragt, sondern es geht um das schmückende Beiwerk. Du bist Quote. Frauen sind im Rechtsextremismus damals wie heute immer Quote. Und es gibt da auch keine Emanzipierung. Die wird auch ständig gedrückt. Es gibt nur andere Sichtweisen. Also man macht sich anders sichtbar. Man gibt den Frauen das Gefühl, eine Rolle zu spielen. Am Ende sorgt man aber einfach nur für ein modernes Bild. Das ist Struktur, das ist eine Taktik. Und das kann man auch ganz klar Frauen rüberbringen. Und das öffnet ja sehr oft auch dann Augen. In den meisten Fällen findet das sogar innerstrukturell dann statt, dass sich das dann ganz schnell entlarvt, weil Frauen das natürlich auch in diesen kameradschaftlichen und parteilichen Szenen sehr oft dann von alleine auch feststellen, was in Wirklichkeit das Interesse an ihrer Person eben ist. Und das kann man unterstützen von außen, indem man diese Ansprache dann direkt, wie gesagt, über Auswirkungen auf Kinder, Auswirkungen auf Familie, aber auch die Sichtweise als Frau direkt dann eben immer wieder anspricht.
Frauen nochmal als spezifische Zielgruppe, wie sind da die Erfahrungswerte und sind da auch nochmal bestimmte besondere Handlungsräume, die man da im Ausstieg vielleicht auch nochmal beachten sollte, die vielleicht auch nochmal anders sind als bei Männern? Wie sind denn da die Erfahrungen?
Ja, der Hinweis, den Mike Schäffler gegeben hat, dass die Frau nicht als Frau, besser gesagt sogar als Mensch wichtig ist, sondern nur als Rolle, als Funktionselement von Szene, muss man in Beziehung setzen zu dem Freiheitsbewusstsein der Frau als Individuum, ne, also der konkreten Frau. Und wenn man die Relation irgendwie ansprechen kann, dann habe ich erlebt, dass Frauen auch merken, dass sie dort in einem Missbrauchsverhältnis sich befinden und darüber nachdenken, ob das, was sie dort tun, tatsächlich zielführend ist, auch in Bezug auf die eigene Freiheit. Und wenn man das vermitteln kann, ist es auch eine spezifische Art und Weise der Ansprache. Also zur Frau, als Gesamtheit, als abstrakte Gesamtheit oder natürlich auch zur konkreten Frau hin. Und das könnte man auch strategisch jetzt von den Ansprachemustern her weiterentwickeln. Das Problem, was wir eigentlich immer, also ich auch selbst habe mich da sehr intensiv befasst. Wir haben ja ein Viertel derjenigen, die in den Ausstieg gegangen sind, sind ja Frauen, teilweise mit Kindern. Wir haben natürlich Männer mit Kindern, die ihre Frauen verlassen haben, in der Szene gelassen haben. Aber das Problem ist, je mehr man in diese Dimension hineingeht und die spezifische Ansprache entwickelt, desto mehr hat man dann, wenn man den Erfolg damit hat, das Problem, dass man das später schwierig umsetzen kann. Also je mehr Frauen zu uns kommen, desto größere Schwierigkeiten haben wir. Wir haben ja schon mal veröffentlicht, eine der zentralen Schwierigkeiten des Ausstiegs von Frauen, vor allen Dingen aber auch mit Frauen mit Kindern, dass sowohl die Staatlichkeit nicht darauf vorbereitet, die kann das nicht umsetzen. Also in keiner der Behördenstrukturen ist da überhaupt irgendwas geregelt und gelöst oder thematisiert. Ausnahmen gibt es natürlich auch, aber es ist strukturell nichts vorbereitet. Wir könnten das gar nicht auffangen. Also wir würden im Grunde genommen 0, nichts an den Anforderungen zerschellen und wir hätten ein Todesopfer, was wir ja auch schon erlebt haben, eher als dann gelungene Ausstiege. Also ich glaube, da ist noch viel Arbeit zu leisten, um das tatsächlich an der Stelle wirklich weiterzuentwickeln. Was schade ist. Hm. Es gibt durchaus Frauen, die mit ihrem Schicksal dort verheirateterweise oder nicht verheirateterweise hadern. Hm. Denen Möglichkeiten zu schaffen, wäre wirklich löblich. Wir hatten mal eine Ministerin vor Jahren, die dieses Thema aufgegriffen hat. Aber zwei weitere danach haben es dann nicht mehr gemacht.
Okay, also wir sehen da einen deutlichen Bedarf, aber wir sehen auch gleichzeitig nochmal einen größeren Umfang und intensivere Arbeit und Handlungsrahmen. Vielleicht nochmal an Frau Ballock die Frage. Wir hatten es kurz schon mal andeutungsweise gehört, die Familien oder andere Formen, aber adressieren Sie dann auch direkt Frauen in der Ansprache?
Naja, also wir haben halt in unserem Konzept tatsächlich das Thema Mütter auch nochmal so rausgegriffen, weil das so der direkteste Bezug war, weil bei der Gruppierung selber sind auch Frauen dabei, ja, aber nicht so viele, ist schon überwiegend männlich geprägt. Aber wir waren, Gott sei Dank, muss ich jetzt sagen, auch vorsichtig an der Stelle, das zu genau zu definieren, weil ich halt auch schon merke, dass wir uns über diese Konsequenzen in der Konzepterstellung nicht unbedingt Gedanken gemacht haben. Das ist so dieses Handelnde, wir müssen die Frauen ansprechen. Und wenn ich jetzt gerade den Herrn Dr. Wagner halt auch gehört habe, umso wichtiger noch zu sagen, wir müssen uns aber professionalisieren, damit wir so ansprechen, damit wir den Frauen dann auch ein Angebot machen können. Deswegen bin ich ganz dankbar, dass wir an der Stelle da noch so, gar nicht so weit vorgeprescht sind, weil ich das gerne aufgreifen möchte. Ich bin noch relativ neu in dem ganzen Thema, ehrlich gesagt, und merke halt auch, wow, bei manchen Sachen muss man noch mal einen Moment stehen bleiben, damit man sich erst noch mal ein Stück weit professionalisiert, um dann auch noch mal Dinge abzuwägen und zu gucken, was brauche ich eigentlich noch an Begleitwerk, damit ich wirklich vernünftige Angebote auch machen kann. Sonst läuft das mitunter in so einem sozialarbeiterischen Aktionismus, sage ich jetzt mal, damit bin ich durchaus selbstkritisch, eventuell in eine Richtung, die wir dann auch nicht aufgefangen bekommen. Also von daher, Frauen waren für uns ein Thema in Bezug auf Mütter tatsächlich, ja.
Okay, jetzt sind wir auch schon etwas über die Zeit und würde fast das Wort von Frau Ballock da so stehen lassen. Zum einen, weil es nochmal deutlich macht, wir haben es da mit einer Thematik zu tun, die wir vielleicht nicht gleich mit blindem blindem Aktionismus begegnen sollten, sondern auch einerseits auf die Sicherheit bedacht sein sollten, andererseits auch auf die Ressourcen, die man dann im Zweifelsfall zur Verfügung haben muss, wenn man Angebote schafft. Und zum anderen, dass der kommunale Handlungsraum zum einen eine Möglichkeit der Ansprache ist, aber auch der sehr praktischen, konkreten Hilfe. Ob das nur auf der Ebene ist zur Aktivierung von Zivilgesellschaft und auch damit als Reaktion auf rechtsextreme Aufmärsche oder sehr konkret im Zusammenhang mit sehr langfristig angelegten Projekten wie jetzt in Essen und das als Gegenpart dort befindliche Milieu, als Mischszene. Also unterschiedliche Handlungsräume, unterschiedliche Ansätze in Verbund mit den dafür notwendigen Ressourcen, aber auch durchaus, wie am Ende deutlich wurde, auch nochmal die Notwendigkeit der Professionalisierung und der Erweiterung von Zielgruppen und Handlungskonzepten. Und damit würde ich heute vielleicht beschließen. Ich bedanke mich nochmal bei allen Teilnehmern hier im Studio, wie auch in unserer Schalte in Remagen, Essen und bei Mike. Und ich möchte vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass wir eine kleine Evaluation haben, die wir gerade in den Chat gestellt haben. Also da vielleicht noch mal bitte die Veranstaltung kurz bewerten. Das hilft uns weiter, auch für weitere Veranstaltungen. Dieses Video und die Tonspur wird danach als Podcast zur Verfügung stehen. Wir schicken allen den Link, beziehungsweise auf unserem YouTube-Kanal ist es dann einsehbar. Wir werden im nächsten Jahr die vierte Folge haben und hoffen, Sie dann natürlich alle wieder dort begrüßen zu können. Und ein letzter Dank vielleicht nochmal wieder an das Studio hier in Neukölln, Fair Media, die uns wieder mal so wunderschön hier begleiten und diese ganze Veranstaltung möglich machen. Da nochmal ein Dank an alle, die das möglich gemacht haben. Und ein Dank nochmal an Felix und Falk, die im Chat für alle zur Verfügung standen und da noch Fragen beantwortet haben. Vielen Dank.